SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Josef Karcher einen schönen guten Tag. Der deutsche Wald, Sehnsuchtsort und Wirtschaftsfaktor zugleich. Er ist ein Dauerpatient, dem es immer schlechter geht. Klimawandel, Trockenheit, Borkenkäfer setzen ihm zu. Die Bundesregierung veröffentlicht gerade den aktuellen Waldzustandsbericht. Und der verdeutlicht, dass mit dem Wald kaum noch Staat zu machen ist. Die letzten Jahre waren ein grandioses Verlustgeschäft, sagt Danny Ohnesorg vom Verband der Holzindustrie in SWR aktuell.
Es gibt Schätzungen, die von mehreren Milliarden Euro ausgehen. In diesen Schaden ist enthalten allein der Erlösverlust durch mindere Holzpreise, aber auch durch Totalausfall, denn viele der borkenkäfergeschädigten Wälder sind noch gar nicht geerntet worden. Das heißt, das Holz steht dort im Wald und verliert an Wert.
Für die Waldbesitzer ist dies eine Katastrophe. Hans-Georg von der Marwitz ist ihr Verbandspräsident.
Wir versuchen jetzt einfach auch in die weitere Zukunft die Wälder so umzugestalten, dass wir möglichst viele Baumarten in die Wälder stellen, um zu sehen, welche Baumart dann auch in die weitere Zukunft es schaffen wird. Ja? Aber allein die Pflanzungen, die jetzt in den letzten 3 Jahren vorgenommen wurden, sind ja teilweise vertrocknet. Also im Moment ist die Situation in weiten Teilen Deutschlands sehr, sehr schwierig.
Einen ganz anderen Blick auf den Wald hat indes Thomas Waldenspool. Er leitet den Nationalpark Schwarzwald.
Der Wald selbst im Nationalpark entwickelt sich so, wie die Natur heraus es wünscht oder sich ergibt. Das heißt, die Betrachtungsweise ist was ganz anderes. Stell dir ein Stück Erde vor, in dem der Mensch Wildnis zulässt, Natur demütig erfährt und mit Begeisterung staunend betrachtet. Das ist der Nationalpark. Dort können wir nur das Werden, Wachsen und Vergehen betrachten. Und das ist sehr wichtig für die Biodiversität und unsere Lebensgrundlage. Das heißt, konkret im Nationalpark, im Wald, da ist weder 5 vor 12 noch 5 nach 12, sondern die Natur bestimmt es dort.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird am Nachmittag im Parlament auf Herz und Nieren getestet. Er muss Rede und Antwort stehen, warum es entgegen seiner Ankündigung mit den Corona-Schnelltests nicht so läuft. Da hat es bereits viel Kritik von den Ländern und vom Koalitionspartner SPD gehagelt. Aber Spahn scheint immun und gut gerüstet. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF kündigt er an, der Weg zu Selbsttests werde ganz schnell freigemacht.
Was es ab heute neu wird geben können, sind Selbsttests. Also die Tests, die ich für zu Hause mitnehmen kann, die ich an mir selber durchführen kann. Wir werden heute die ersten 3 Tests genehmigen. Die wird es dann in den nächsten Tagen auch im Discounter, in den Geschäften verfügbar geben, also auch niedrigschwellig erreichbar. Und ich gehe davon aus, dass wir schon nächste Woche weitere genehmigen können, Sonderzulassung aussprechen können.
Und sie sind bereits genehmigt. Selbsttests also für alle verfügbar. Anja Braun aus unserer Wissenschaftsredaktion erklärt, was es damit auf sich hat.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat ihre Anwendung durch Laien zu Hause überprüft. Bei allen 3 Selbsttests wird eine Probe durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Sie wird dann auf ein Testkit aufgebracht und mit einer Lösung vermischt und nach etwa einer Viertelstunde erhält man dann das Ergebnis. Alle Schnelltests für zu Hause müssen zuvor schon im professionellen Bereich zugelassen worden sein und mit einer umfassenden Anleitung für Laien ausgestattet werden. Wie teuer die Selbsttests sein werden, ist noch nicht klar. Im Netz werden die 3 nun auch für zu Hause zugelassenen Covid-19-Schnelltests in Großpackungen mit Preisen zwischen 5 und 7 Euro pro Stück gehandelt. Wichtig, positive Selbsttests sollten immer durch einen PCR-Test bestätigt werden.
Im weltweit ersten Prozess um Mord und Folter durch den syrischen Staat hat das Oberlandesgericht Koblenz sein erstes Urteil gesprochen. Es verurteilte einen Mitangeklagten wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 4,5 Jahren Haft. Und ein weiterer Prozess findet heute Beachtung. Vor dem Landgericht Celle musste sich der mutmaßliche Deutschlandchef der Terrormiliz Islamischer Staat verantworten. Der 37-jährige Iraker Abu Wallah, ein Imam, muss 10,5 Jahre ins Gefängnis. Aus Celle Torben Hildebrand.
Der Prediger habe Anhänger dazu animiert, sich dem IS anzuschließen und nach Syrien auszureisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. Drei Mitangeklagte Abu Wallas wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. Die Männer kannten sich und haben in Einzelfällen auch zusammengearbeitet, so Rosenow. Allerdings, ein organisiertes IS-Netzwerk bildeten die Angeklagten nach Ansicht des Gerichts nicht.
Blicken wir jetzt mal hintergründig auf den IS. Er ist ja aus vielen Gebieten in Syrien und im Irak vertrieben worden. Dennoch sind die IS-Dschihadisten wieder aktiv, und zwar dort, wo sie herkamen, im Untergrund. In der Wüste Nordostsyriens formiert sich der IS neu. Nahost-Korrespondent Jürgen Striak.
Mindestens 21 Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats sollen jüngst bei russischen Luftangriffen im Nordosten Syriens getötet worden sein, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ihr Leiter, Rami Abdurrahman, befürchtet allerdings, dass solche Angriffe den IS derzeit nicht wirklich schwächen würden. Die Hälfte Syriens besteht aus Wüste. Die russischen Luftangriffe fanden in einem Gebiet statt, das 40.000 Quadratkilometer groß ist. Die IS-Extremisten kennen das Gebiet und seine Höhlen und Verstecke genau. Niemand kann den IS dort besiegen. Siam und Ali, ein Kommandeur des kurdisch dominierten Kampfbündnisses Demokratische Kräfte Syriens, teilt diese Einschätzung. Die angeblich geschlagene Terrormiliz würde sich in der Wüste neu formieren und wieder erstarken. Dies habe auch damit zu tun, dass der internationalen Staatengemeinschaft offenbar der Wille fehle, das IS-Problem besonders im Nordosten Syriens wirklich zu lösen.
Fokus Südwest.
Die Corona-Krise macht Kindern und Frauen in besonderer Weise zu schaffen. Um es ganz deutlich zu sagen, sie werden zunehmend Opfer häuslicher Gewalt. Davon weiß die Heidelberger Gewaltambulanz zu berichten. Susanne Blank.
Wie eine Sprecherin der Gewaltambulanz in Heidelberg erklärte, halten sich insbesondere Kinder derzeit nur im häuslichen Umfeld auf. So können Lehrkräfte, Verwandte oder Nachbarn ihre Verletzungen nicht wahrnehmen. In die Gewaltambulanz kommen aber auch Menschen aller Altersgruppen, so die Sprecherin. Die Ambulanz ist rund um die Uhr besetzt und richtet sich an Opfer von Gewalt. Sie können unmittelbar nach der Tat in die Anlaufstelle kommen, um ihre Verletzungen dokumentieren zu lassen. Die Gewaltambulanz ist einzigartig im Südwesten und wird von der Heidelberger Uniklinik, dem Sozialministerium und künftig auch den Kommunen finanziert.
2,5 Monate fast Stillstand für Gartencenter und Blumenläden, Corona-bedingt. Der Betreiber eines Gartencenters in Trier ist daher richtig froh, dass er ab Montag wieder loslegen darf. Die Vorbereitungen sind angelaufen, nachdem die rheinland-pfälzische Landesregierung gestern grünes Licht gegeben hat. SWR-Reporterin Claudia Krell hat sich mit Andreas Lambert unterhalten.
Große Aufregung überall, weil wir produzieren ja noch selber und haben hinten in den Gewächshäusern ca. 25.000 Primeln, die drauf warten, den Kunden in den Garten zu kommen.
Prächtige Exemplare in vielen Farben gibt es, vom kräftigen Rot und Gelb bis zu Weiß und Rosé. Auch Stiefmütterchen und die filigraneren Hornfeilchen stehen bereit, außerdem Bellis und Vergissmeinnicht. Bevor die Türen zum Außenverkauf aber geöffnet werden, ist noch viel zu tun.
Alle Kollegen, die jetzt noch Überstunden abgefeiert haben, sind jetzt eben angerufen worden und ab morgen geht es Schlag auf Schlag.
Aber was ist zurzeit die größte Herausforderung?
Das Problem ist, andere Bundesländer hatten schon länger jetzt geöffnet und haben Ware vom Markt weggezogen. Und jetzt kommt Rheinland-Pfalz hinterher. Da wird es teilweise für uns schwierig, dann bei Ware, die wir nicht selber produzieren, hinterherzukommen.
Also hat Andreas Lambert gestern sofort die Kräuter, die beim Händler in Italien schon vorbestellt waren, abgerufen. Denn nicht nur Blumen wollen seine Kunden jetzt kaufen, auch Kräuter seien stark nachgefragt.
Und sonst so?
Born in the USA, das ist die Hymne von Rockstar Bruce Springsteen, geboren in den USA. Übrigens ein Song, in dem er den Vietnamkrieg anprangert. Born in the USA ist wieder aktuell, denn so lautet auch ein Podcast mit Springsteen und Ex-Präsident Barack Obama als Protagonisten. Beide sind seit langem Freunde, sie unterhalten sich über Gott und die Welt, vor allem aber über ihr Amerika. Mal witzig, mal ernst und tiefgründig. Claudia Sarre.
Die Chemie scheint zu stimmen zwischen dem 59-jährigen Obama und dem 71-jährigen Springsteen. Beide fühlten sich ihr Leben lang als Außenseiter. Allerdings wundert sich Obama, wie kann ein netter Junge aus New Jersey ein Outsider sein?
A nice Jersey boy doesn't have to be an outsider. You know what I mean? He can be an insider.
I don't think it's something that you choose.
Man sucht sich das nicht aus. Es steckt in einem drin. Ich hatte eine wirklich merkwürdige Kindheit.
A very, very strange upbringing.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.